Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priestertumsversammlung der 176. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird weltweit in tausende Gemeindehäuser übertragen. Die Musik in dieser Versammlung gestaltet ein Chor melchisedekischer Priestertumsträger aus Brigham City in Utah.
Thomas
S. Monson, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Priestertumsversammlung.
We welcome you, brethren, to the general
Brüder, wir begrüßen Sie zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 176. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Gordon B. Hinckley, der den Vorsitz führt, hat mich, Bruder Monson, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Dieser Gottesdienst wird über Satellit in die Assembly Hall, das BYU Marriott Center, die Missionarsschule in Provo und an viele andere Orte auf der Welt übertragen, wo die Priestertumsträger versammelt sind. Den Gesang in dieser Versammlung übernimmt ein Chor melchisedekischer Priestertumsträger aus Brigham City unter der Leitung von Anne Jeffrey Anderson mit Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Priestertumsversammlung nun mit dem Lied See the Mighty Angel Flying. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Clay W. Mask von den 70ern. Der Chor singt.
Blessing.
Unser gütiger Vater im Himmel, wir sind heute Abend hier zusammenzukommen zu dieser allgemeinen Priestertumsversammlung. Wir sind so dankbar für die vielen Segnungen, die du uns gibst. Wir sind so dankbar für die Wiederherstellung des Priestertums, für die Wiederherstellung des Evangeliums und dafür, dass du uns den Propheten Joseph Smith gesandt hast. Wir sind so dankbar für das Sühnopfer deines Sohnes Jesus Christus. Wir sind dankbar für unsere Familien, für unsere Eltern und unsere Großeltern, die uns gelehrt haben in diesen Prinzipien, dass wir Freude und Glück haben können mit unseren Familien und Nachkommen. Wir sind dankbar für unseren Propheten, Präsident Gordon B. Hinckley. Und wir bitten dich, dass du ihn weiterhin segnest mit Stärke und mit Kraft, mit Inspiration und Weisheit. Und dass du uns segnest, dass wir weise genug sind, ihm nachzufolgen. Wir bitten dich, dass du die Kirche in der ganzen Welt segnest, dass du die Missionspräsidenten segnest und jeden einzelnen aaronischen Priestertumsträger heute Abend, dass er sein Herz öffnen möge und dass den Wunsch hat, eine Mission zu erfüllen. Wir bitten dich, diejenigen zu segnen, die heute Abend zu uns sprechen, dass sie deinen Geist haben werden und dass wir ebenfalls durch den Geist erbaut werden und gestärkt werden und dass wir unser Priestertum draußen nutzen und anwenden, um dein Königreich hier auf dieser Erde aufzubauen für das zweite Kommen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
We shall begin this priesthood session with the choir singing.
Wir beginnen nun diese Priestertumsversammlung damit, dass der Chor singt. Herr und Gott der Himmelsheere. Im Anschluss daran spricht Elder Henry B. Eyring vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns. Ihm folgen Elder D. Todd Christofferson von der Präsidentschaft der 70er und danach Elder Marcus B. Nash und Elder Stanley G. Ellis von den 70ern. Bitte der Chor.
Thank you. I am grateful to be with you in this great priesthood meeting.
Ich bin dankbar, dass ich mit Ihnen an dieser großartigen Priestertumsversammlung teilnehmen kann. Wir alle sind Mitglied eines Priestertumskollegiums. Vielleicht ist das für Sie nicht weiter bemerkenswert, aber für mich ist es das schon. Ich wurde in einem winzigen Zweig der Kirche zum Diakon im aaronischen Priestertum ordiniert. Es gab nur eine einzige Familie im Zweig. Gemeindehaus hatten wir keines. Wir versammelten uns bei uns zu Hause. Ich war der einzige Diakon und mein Bruder der einzige Lehrer. Ich weiß daher, wie es ist, allein das Priestertum auszuüben, ohne mit anderen in einem Kollegium zu dienen. Ich war in diesem kleinen Zweig auch ohne Kollegium zufrieden. Ich konnte ja gar nicht wissen, was ich versäumte. Und dann zog meine Familie quer über einen Kontinent dorthin, wo es viele Priestertumsträger und starke Kollegien gab. Ich lernte im Laufe der Jahre, dass nicht die Anzahl der Priestertumsträger die Stärke des Kollegiums ausmacht. Auch ergibt sie sich nicht automatisch aus Alter und Reife der Mitglieder. Vielmehr hängt die Stärke eines Kollegiums in großem Maße davon ab, wie sehr seine Mitglieder in Rechtschaffenheit eins sind. Das Einssein in einem starken Priestertumskollegium lässt sich mit nichts vergleichen, was ich je in einer Sportmannschaft, einem Verein oder sonst einer Organisation auf Erden erlebt habe. Die Worte Almas, die im Buch Mosia aufgezeichnet sind, beschreiben wohl am ehesten dieses Einssein, das ich in sehr starken Priestertumskollegien verspürt habe. Zitat: Und er gebot ihnen, sie sollten keinen Streit untereinander haben, sondern sie sollten eines Sinnes vorwärts blicken, einen Glauben und eine Taufe haben und ihre Herzen in Einigkeit und gegenseitiger Liebe verbunden haben. Alma erklärte den Menschen auch, wie sie dieses Einssein erreichen konnten. Er sagte ihnen, sie sollten nichts predigen als nur Umkehr und Glauben an den Herrn, der sein Volk erlöst hat. Was Alma hier lehrt und was auf jedes mir bekannte Priestertumskollegium zutrifft, dass diese Einigkeit aufweist, ist, dass sich das Herz der Mitglieder durch das Sühnopfer Christi wandelt. Auf diese Weise werden ihre Herzen in gegenseitiger Liebe verbunden. Nun verstehen wir, weshalb der Herr die Kollegiumspräsidenten beauftragt, so zu führen, wie er selbst führt. In Abschnitt 107 des Buches Lehre und Bündnisse verwendet er fast dieselben Wörter, um die Pflichten des Präsidenten eines jeden Kollegiums zu beschreiben. Der Präsident des Diakonskollegiums hat die Kollegiumsmitglieder ihre Pflichten zu lehren, wie es gemäß den Bündnissen angegeben ist. Der Präsident des Lehrerkollegiums hat dessen Mitglieder ihre Pflichten zu lehren, wie in den Bündnissen angegeben. Dem Präsidenten des Priesterkollegiums, dies ist der Bischof, wird geboten, über 48 Priester zu präsidieren, um mit ihnen zu Rate zu sitzen, sie die Pflichten ihres Amtes zu lehren, wie es in den Bündnissen angegeben ist. Der ältesten Kollegiumspräsident erhält folgenden Auftrag. Weiter, die Pflicht des Präsidenten über das Amt der Ältesten ist es, über 96 Älteste zu präsidieren und mit ihnen zu Rate zu sitzen und sie gemäß den Bündnissen zu belehren. Es ist leicht zu verstehen, warum Gott will, dass seine Kollegien gemäß den Bündnissen unterwiesen werden. Bündnisse sind feierliche Versprechen. Der himmlische Vater hat uns allen ewiges Leben verheißen, wenn wir Bündnisse eingehen und sie halten. Wir empfangen beispielsweise das Priestertum mit dem Bündnis, dem Herrn treu bei seinem Werk zu helfen. Die Menschen, die wir taufen und die so zum Mitgliedern der Kirche werden, versprechen, Glauben an Jesus Christus zu haben, umzukehren und seine Gebote zu halten. Jedes Bündnis erfordert Glauben an Jesus Christus und Gehorsam zu seinen Geboten. Nur dann kann uns vergeben und kann unser Herz rein gemacht werden, was beides nötig ist, wenn wir ewiges Leben, die größte aller Gaben Gottes, ererben wollen. Sie fragen sich vielleicht, bedeutet das, dass jeder Unterricht im Kollegium nur von Glauben und Umkehr handeln darf? Natürlich nicht. Aber es bedeutet, dass der Lehrer und alle Teilnehmer immer den Wunsch haben müssen, den Geist des Herrn in das Herz der Anwesenden zu bringen, damit dadurch Glauben und die Entschlossenheit, umzukehren und rein zu werden, bewirkt werden. Und dieser Wunsch geht über die Wände des Raumes, in dem sich das Kollegium trifft, hinaus. In einem Kollegium, das wahrhaftig eins ist, erstreckt sich dieser Wunsch auf alle Kollegiumsmitglieder ganz gleich, wo sie sich gerade befinden. Das habe ich vor einigen Jahren in einem Diakonskollegium erlebt, das zu unterrichten ich berufen war. Ein paar Diakone kamen hin und wieder nicht zu den Kollegiumsversammlungen. Mir war bewusst, dass in diesem Kollegium, wie in jedem anderen Kollegium auch, der Präsident, der die Schlüssel innehatte, für den Unterricht zuständig ist. Es war seine Aufgabe, mit allen zu Rate zu sitzen. Daher habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, den Rat dessen einzuholen, der von Gott beauftragt war, und ihn zu fragen, was meinst du, was ich lehren soll? Ich lernte, seinen Rat zu befolgen, weil ich wusste, dass Gott ihm die Verantwortung dafür übertragen hatte, dass die Mitglieder seines Kollegiums unterwiesen wurden. Eines Sonntags erlebte ich, dass Gott diesen Auftrag einem jungen Kollegiumspräsidenten erteilt hatte. Ich unterrichtete gerade die Diakone. Mir fiel ein, leerer Stuhl auf. Auf dem Stuhl befand sich ein Aufnahmegerät. Ich konnte sehen, dass es lief. Nach dem Unterricht nahm der Junge, der neben dem leeren Stuhl gesessen hatte, den Rekorder an sich. Als er weggehen wollte, fragte ich ihn, warum er den Unterricht aufgezeichnet hatte. Er lächelte und erklärte, dass ein anderer Diakon ihm gesagt habe, dass er an diesem Tag nicht im Kollegium sein werde. Er wolle nun den Rekorder seinem Freund nach Hause bringen, damit dieser sich unseren Unterricht anhören könne. Ich hatte Vertrauen in die Verantwortung gehabt, die dem jungen Kollegiumspräsidenten übertragen worden war. Und so war Hilfe vom Himmel gekommen. Der Geist hat die Mitglieder in jenem Raum berührt und einen von ihnen zu einem Freund gesandt, um dessen Glauben zu stärken und ihn zur Umkehr zu führen. Der Diakon mit dem Rekorder war gemäß den Bündnissen unterwiesen worden und bemühte sich nun um seinen Freund aus dem Kollegium, auch gemäß den Bündnissen. Die Mitglieder des Priestertumskollegiums lernen aber nicht nur den Unterricht in der Klasse, sondern auch auf andere Weise. Das Kollegium ist eine Einheit zum Dienen und die Mitglieder lernen, indem sie dienen. Das Kollegium kann mehr und besser dienen als jedes seiner Mitglieder allein. Diese Macht ist mehr als die Zahl der Kollegiumsmitglieder zusammen. Jedes Kollegium wird von jedermann geführt, der dazu bevollmächtigt und dafür verantwortlich ist, den Dienst im Priestertum zu leiten. Ich habe erlebt, welche Macht entsteht, wenn Kollegien zu einem Katastropheneinsatz gebeten werden. Immer wieder höre ich, wie Menschen außerhalb der Kirche ihre Überraschung und Bewunderung darüber zum Ausdruck bringen, wie effizient die Zusammenarbeit bei solchen Hilfsmaßnahmen ist. Es erscheint ihnen wie ein Wunder. Wann immer das Priestertum dient, zeigt sich das Wunder seiner Macht deshalb, weil Führungskräfte und Mitglieder die Vollmacht derjenigen anerkennen, die den Dienst in den Priestertumskollegien in aller Welt leiten. Wunder der Macht können entstehen, wenn das Kollegium sich anderen zuwendet, um ihnen zu dienen. Sie entstehen auch, wenn das Kollegium durch das Priestertum den Mitgliedern in seinen eigenen Reihen dient. Der Präsident eines Diakonskollegiums traf sich früh an einem Sonntag vor der Kollegiumsversammlung mit seinen Ratgebern und dem Kollegiumssekretär. Nachdem sie im Rat Gebet erfüllt überlegt hatten, fühlte er sich inspiriert, einen Diakon damit zu beauftragen, einen anderen Diakon, der noch nie gekommen war, zur nächsten Kollegiumsversammlung einzuladen. Er wusste, dass der Vater des Diakons, der noch nie gekommen war, nicht der Kirche angehörte und dass seine Mutter kaum an der Kirche interessiert war. Der dazu eingeteilte Diakon nahm den Auftrag seines Präsidenten an und sprach den Jungen an. Er besuchte ihn. Der Junge, der ins Kollegium einlud, kam und auch ein paar Male. Dann zog die Familie weg. Viele Jahre später war ich auf einer Pfarrkonferenz tausende Kilometer entfernt von dem Ort, wo jenes Diakonskollegium zusammengekommen war. Zwischen den Konferenzversammlungen kam ein mir unbekannter Mann auf mich zu und wollte wissen, ob ich jemand Bestimmten kenne. Er nannte mir den Namen. Er war der Junge, der vom Präsidenten seines Diakonskollegiums damit beauftragt worden war, sich um ein verlorenes Schaf zu kümmern. Der Mann fragte mich, würden Sie ihm meinen Dank ausrichten? Ich bin der Großvater des Jungen, den er vor Jahren in das Diakonskollegium eingeladen hat. Er ist jetzt erwachsen, aber er erzählt mir immer noch von dem Diakon, der ihn eingeladen hat, mit ihm zur Kirche zu gehen. Er hatte Tränen in den Augen und ich nicht minder. Ein junger Kollegiumspräsident war inspiriert worden, sich um ein verlorenes Mitglied seines Kollegiums zu kümmern. Er war inspiriert worden, einen Jungen mit dem Auftrag zu dienen, loszuschicken. Dieser Präsident hat das getan, was der Herr getan hätte. Und gleichzeitig schulte dieser junge Präsident einen neuen Priestertumsträger in seiner Aufgabe, anderen zu dienen, gemäß den Bündnissen. Herzen wurden miteinander verbunden, die jetzt noch verbunden sind, mehr als 20 Jahre später und über tausende Kilometer hinweg. Die Einheit im Kollegium ist von Dauer, wenn sie im Dienste des Herrn und auf die Weise des Herrn geschmiedet wird. Eines der Markenzeichen eines starken Kollegiums ist das Gemeinschaftsgefühl. Sie kümmern sich umeinander. Sie helfen einander. Der Kollegiumspräsident kann dieses Gemeinschaftsgefühl am besten fördern, wenn er bedenkt, weshalb der Herr ein Kollegium haben möchte, das eins ist. Natürlich sollen sie einander helfen, aber es geht um mehr. Sie sollen einander erbauen und ermutigen, in Rechtschaffenheit mit dem Herrn gemeinsam in seinem Werk zu dienen, nämlich den Kindern des himmlischen Vaters das ewige Leben anzubieten. Wenn wir dies verstehen, ändert sich die Weise, wie wir versuchen, im Kollegium Gemeinschaft aufzubauen. Es kann beispielsweise sogar die Art und Weise ändern, wie ein Lehrerkollegium Basketball spielt. Die Mitglieder erhoffen sich vielleicht eher eine starke Gemeinschaft und nicht so sehr den Sieg. Sie könnten beschließen, einen Jungen einzuladen, der immer übergangen wird, weil er nicht besonders gut spielt. Wenn er die Einladung annimmt und kommt, werden die Kollegiumsmitglieder den Ball einander wahrscheinlich etwas öfter zuspielen, vor allem dem Jungen, der wahrscheinlich keine Punkte macht. In 20 Jahren werden sie wohl kaum mehr wissen, wer an jenem Abend gewonnen hat, aber sie werden sich immer daran erinnern, wie sie zusammengespielt haben und warum und in wessen Mannschaft sie waren. Der Herr hat gesagt, wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein. Wenn das Ältestenkollegium begreift, warum der Herr diese Gemeinschaft haben will, kann sich das auch auf die Art und Weise, wie Aktivitäten geplant werden, auswirken. Ich bin auf einer Feier gewesen, die ein Neubekehrter geplant hat. Das Schönste in seinem Leben war, dass er das Evangelium kennengelernt hatte. Daher wurden Nachbarn und Freunde, die noch keine Mitglieder der Kirche waren, eingeladen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, welches Gemeinschaftsgefühl dort herrschte, als wir mit diesen Leuten darüber unterhielten, was uns die Kirche bedeutet. Ich verspürte dort mehr als meine Verbundenheit mit den Brüdern im Priestertum. Während seines irdischen Wirkens hatte der Herr seine Jünger mit folgenden Worten in das erste Kollegium der Zwölf berufen. Folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und so hatte ich an jenem Abend das Gefühl, Gemeinschaft mit dem Herrn und seinen Jüngern zu haben. Ich spürte, wie wir zu dem werden, was er von uns erwartete. Als ich im aaronischen Priestertum war, wurde mir durch einen Priestertumsführer dasselbe Gemeinschaftsgefühl vermittelt. Er wusste, wie man eine Priestertumsgemeinschaft aufbaut, die von Dauer sein kann. Er organisierte mit dem Eigentümer eines Waldstücks einen Nachmittag, an dem wir Holz schlugen und es bündelten. Die Bündel waren für Witwen, damit sie im kalten Winter Feuer hatten. Ich kann mich immer noch an das warme Gemeinschaftsgefühl erinnern, das mich mit meinen Brüdern im Priestertum verband. Aber noch viel stärker ist die Erinnerung an das, was ich damals empfand. Ich tue das, was der Erretter tun würde. Und daher verspürte ich Gemeinschaft mit ihm. Wir können diese kostbare Gemeinschaft in unseren Kollegen in diesem Leben aufbauen und dann für immer haben, in Herrlichkeit und in Familien, sofern wir gemäß den Bündnissen leben. Ich bete darum, dass Sie die Aufforderung des Herrn annehmen, in unserem Priestertumskollegium eins und einig zu werden. Er hat den Weg abgesteckt und er hat uns verheißen, dass aus guten Kollegen mit seiner Hilfe großartige Kollegen werden können. Das ist es, was er sich für uns wünscht. Ich weiß, dass er stärkere Kollegen braucht, um die Kinder des himmlischen Vaters gemäß den Bündnissen zu segnen. Und ich glaube, dass er stärkere Kollegen bekommen wird. Ich weiß, dass der himmlische Vater lebt. Ich weiß, sein Sohn Jesus Christus hat für unsere Sünden und für die Sünden eines jeden, dem wir begegnen, gesühnt. Er ist auferstanden. Er lebt. Er führt seine Kirche. Er hat die Schlüssel des Priestertums inne. Er beruft jeden einzelnen Präsidenten eines jeden Priestertumskollegiums durch Inspiration, die denen zuteil wird, die in der Kirche die Schlüssel innehaben. Ich bezeuge, dass das Priestertum mit all seinen Schlüsseln wiederhergestellt und Joseph Smith übertragen worden ist. Und ich gebe feierlich Zeugnis, dass diese Schlüssel bis heute weitergegeben wurden, nämlich an den Präsidenten der Kirche, Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, der Präsident des Priestertums auf der ganzen Erde ist. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor vielen Jahren, als meine Brüder und ich noch jung waren, musste sich unsere Mutter einer Radikaloperation wegen Krebs unterziehen. Sie wäre beinahe gestorben. Ein Großteil ihres Hals- und Schultergewebes musste entfernt werden und für eine lange Zeit war es sehr schmerzhaft für sie, den rechten Arm zu gebrauchen. Eines Morgens, als die Operation etwa ein Jahr zurücklag, ging mein Vater mit meiner Mutter in ein Haushaltsgeschäft und bat den Verkäufer, ihr zu zeigen, wie man die Bügelmaschine bediente, die man dort kaufen konnte. Es war eine Ironride-Bügelmaschine. Sie wurde von einem Stuhl aus bedient. Man drückte mit den Knien gegen Pedale, dadurch senkte sich eine gepolsterte Walze auf eine erhitzte Metallfläche und drehte sich, sodass Hemden, Hosen, Kleider und andere Wäschestücke eingezogen wurden. Sie sehen, dass das Bügeln, das in unserer Familie mit 5 Jungen reichlich anfiel, dadurch erheblich einfacher war. Besonders für eine Frau, die ihren Arm nur eingeschränkt gebrauchen konnte. Mutter war schockiert, als Vater dem Verkäufer sagte, sie würden die Maschine kaufen und sie dann in bar bezahlte. Mein Vater hatte als Tierarzt ein gutes Einkommen, aber trotzdem hatten Mutters Operation und die medikamentöse Behandlung sie in eine schwierige finanzielle Lage gebracht. Auf dem Weg nach Hause war meine Mutter aufgebracht. Wie können wir uns das leisten? Woher kommt das Geld? Wie sollen wir jetzt zurechtkommen? Schließlich sagte Vater ihr, dass er fast ein Jahr lang auf das Mittagessen verzichtet hatte, um genug Geld zu sparen. Wenn du jetzt bügelst, sagte er, musst du nicht mehr aufhören und ins Schlafzimmer gehen und weinen, bis der Schmerz in deinem Arm vergeht. Sie hatte nicht gewusst, dass er davon wusste. Damals wusste ich nichts von dem Opfer, das mein Vater gebracht hatte, von dieser liebevollen Tat für meine Mutter. Aber jetzt, wo ich es weiß, sage ich mir, was für ein Mann. Der Prophet Lehi bat seine widerspenstigen Söhne inständig, erhebt euch aus dem Staub, meine Söhne, und seid Männer. Dem Alter nach waren Laman und Lemuel Männer, aber was ihren Charakter und ihre geistige Reife anging, waren sie immer noch wie Kinder. Sie murrten und beklagten sich, wenn sie aufgefordert wurden, etwas Schwieriges zu tun. Sie erkannten keinerlei Autorität und Zurechtweisung an. Geistiges bedeutete ihnen nichts. Sie wandten schnell Gewalt an und verstanden sich darauf, das Opfer zu spielen. Einige solcher Verhaltensweisen sehen wir auch heute. Manche verhalten sich so, als ob das eigene Vergnügen das höchste Ziel eines Mannes sei. Freizügige Moralvorstellungen haben Männer sozusagen aus der Verantwortung genommen, sodass viele es für akzeptabel halten, uneheliche Kinder zu zeugen und ohne Trauschein zusammenzuleben, anstatt zu heiraten. Verpflichtungen zu umgehen gilt als schick, aber zum Wohl anderer Opfer zu bringen, als naiv. Manche halten es nicht für zwingend notwendig, zu arbeiten und etwas zu erreichen. Ein Psychologe, der ein zunehmendes Phänomen untersucht, das er junge Männer im Leerlauf nennt, beschreibt dieses Szenario. Justin geht für 1-2 Jahre fort aufs College, verschwendet tausende Dollar vom Geld seiner Eltern, findet das dann langweilig und kommt nach Hause, um wieder in sein altes Zimmer einzuziehen. Genau dasselbe, das er hatte, als er noch zur Schule ging. Jetzt arbeitet er 16 Stunden pro Woche als Aushilfe oder in Teilzeit in irgendeinem Billigjob. Seine Eltern raufen sich die Haare. Justin, du bist 26 Jahre alt. Du machst keine Ausbildung, du hast kein berufliches Ziel. Du hast noch nicht mal eine Freundin. Was hast du vor? Wann nimmst du dein Leben in die Hand? Was habt ihr denn? Fragt Justin. Ich bin noch nie festgenommen worden. Ich habe euch nicht einmal um Geld gebeten. Warum regt ihr euch so auf? Ein schönes Beispiel für Ehrgeiz, nicht wahr? Wir, die wir das Priestertum Gottes tragen, können es uns nicht leisten, uns treiben zu lassen. Wir haben Arbeit zu verrichten. Wir müssen uns aus dem Staub der Genusssucht erheben und Männer sein. Es ist ein wunderbares Bestreben für einen Jungen, ein Mann zu werden, stark und fähig. Jemand, der etwas aufbauen, etwas schaffen, etwas bewegen kann. Jemand, der etwas verändert in der Welt. Es ist ein wunderbares Bestreben für die Älteren unter uns, in unserem Leben zu verwirklichen, was einen wahren Mann ausmacht. Und denen, die in uns ein Vorbild suchen, auch eines zu sein. Zum Großteil wird das, was einen wahren Mann ausmacht, durch seine Beziehung zur Frau bestimmt. Die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel haben das Ideal, das wir anstreben sollen, so formuliert. Die Familie ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist wesentlich für seinen ewigen Plan. Das Kind hat ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, die den Ehebund in völliger Treue einhalten. Gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert und dass er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. Im Laufe der Jahre habe ich Mitglieder der Kirche in vielen Ländern besucht. Trotz unterschiedlicher Lebensumstände und kultureller Gegebenheiten war ich überall davon beeindruckt, was für glaubensstarke, fähige Frauen wir in der Kirche haben, auch unter den sehr jungen Frauen. So viele von ihnen verfügen über einen beachtlichen Glauben und große Tugenden. Sie kennen die Heiligen Schriften. Sie sind ausgeglichen und voller Zuversicht. Ich frage mich, haben wir Männer, die zu diesen Frauen passen? Entwickeln unsere jungen Männer sich zu würdigen Partnern, zu denen solche Frauen aufschauen und die sie achten können? Präsident Gordon B. Hinckley richtete in der Priestertumsversammlung im April 1998 diesen Rat an die jungen Männer. Das Mädchen, das du heiratest, geht mit dir ein schreckliches Risiko ein. Du wirst im Großen und Ganzen den Rest ihres Lebens bestimmen. Bemüht euch um eure Ausbildung, nehmt an Schulung mit, was ihr nur könnt. Die Welt zahlt euch in der Regel das, was ihr vermutlich wert seid. Paulus drosch keine Phrasen, als er Timotheus schrieb, wer aber für seine Verwandten, besonders für die eigenen Hausgenossen, nicht sorgt, der verleugnet damit den Glauben und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Redlichkeit ist entscheidend, um ein Mann zu sein. Redlichkeit bedeutet Ehrlichkeit, aber auch, dass man Verantwortung übernimmt und Verpflichtungen und Bündnisse einhält. Präsident N. Eldon Tanner, früher Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, der selbst ein redlicher Mann war, erzählte einmal von jemandem, der ihn um Rat fragte. Vor kurzem kam ein junger Mann zu mir und sagte, ich habe mit einem Mann eine Vereinbarung getroffen, die mich verpflichtet, ihm jedes Jahr eine bestimmte Summe zu zahlen. Ich bin im Rückstand und kann den Betrag nicht zahlen, denn sonst würde ich mein Haus verlieren. Was soll ich tun? Ich sah ihn an und sagte, halten Sie sich an die Abmachung. Selbst wenn ich mein Haus dabei verliere? Ich sagte, ich spreche nicht von Ihrem Haus. Ich spreche von Ihrer Vereinbarung. Und ich kann mir vorstellen, dass Ihre Frau lieber einen Mann hat, der sein Wort hält und seinen Verpflichtungen nachkommt und zur Miete wohnen muss, als ein Eigenheim und einen Mann, der sich nicht an seine Bündnisse und Versprechen hält. Gute Männer machen manchmal Fehler. Ein redlicher Mann stellt sich seinen Fehlern und berichtigt sie. Das ist ein Vorbild, das wir achten können. Manchmal bemüht man sich und scheitert dennoch. Nicht alle ehrenwerten Ziele werden erreicht, selbst wenn man sich aufrichtig anstrengt und sein Bestes gibt. Was einen wahren Mann ausmacht, misst sich nicht immer an den Früchten seiner Arbeit, sondern an der Arbeit selbst, an seinen Bemühungen. Obwohl er einiges opfert und auf manches Vergnügen verzichtet, während er seinen Verpflichtungen nachkommt, führt der wahre Mann ein lohnendes Leben. Er gibt viel, aber er erhält noch mehr. Und er lebt zufrieden, weil sein himmlischer Vater sein Leben gut heißt. Das Leben als wahrer Mann ist das gute Leben. Wenn wir über die Ermahnung nachdenken, dass wir Männer sein sollen, müssen wir vor allem an Jesus Christus denken. Pilatus brachte Jesus, der eine Dornenkrone trug, hinaus und verkündete, seht, da ist der Mann. Pilatus mag die Bedeutung seiner eigenen Worte nicht völlig verstanden haben, aber damals stand der Herr tatsächlich, so wie heute auch, als das Ideal eines wahren Mannes vor den Menschen. Seht, da ist der Mann. Der Herr fragte seine Jünger, was für Männer sie sein sollten, und antwortete dann, wahrlich, ich sage euch, so wie ich bin. Das ist unser höchstes Bestreben. Was hat er getan, worin wir ihm als Mann nacheifern können? Jesus wies Versuchung zurück. Als er sich dem großen Versucher persönlich gegenüber sah, gab Jesus der Versuchung nicht nach. Er hielt die Schrift dagegen. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Die Gebote und Maßstäbe des Evangeliums sind auch unser Schutz. Und so wie der Erretter können wir Kraft aus den Heiligen Schriften ziehen, um Versuchung zu widerstehen. Der Erretter war gehorsam. Er legte den natürlichen Menschen gänzlich ab und ordnete seinen Willen dem Vater unter. Er ließ sich taufen, um zu zeigen, dass er sich gemäß dem Fleische vor dem Vater demütigt und dem Vater bezeugt, dass er ihm im Halten seiner Gebote gehorsam sein will. Jesus zog umher und tat Gutes. Er setzte die göttliche Macht des heiligen Priestertums ein, um die Bedürftigen zu segnen. Er heilte Kranke, weckte Tote auf, bewirkte, dass Lahme gingen, Blinde ihr Augenlicht empfingen und Taube hörten und heilte aller Art Leiden. Jesus sagte seinen Aposteln, wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Als seine Mitknechte können wir in seinem Reich bedeutend werden, indem wir unseren Nächsten lieben und ihm dienen. Der Erretter stellte sich Sünde und Irrtum furchtlos entgegen. Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer aus dem Tempel hinaus und sagte, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht daraus eine Räuberhöhle. Er rief alle zur Umkehr auf und stellte ihnen Vergebung in Aussicht. Bleiben wir also unerschütterlich dabei, Heiliges zu verteidigen und die warnende Stimme zu erheben. Er gab sein Leben, um die Menschheit zu erlösen. Gewiss können wir Verantwortung übernehmen für diejenigen, die er uns anvertraut. Brüder, lassen Sie uns Männer sein, wie Jesus einer war. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor einigen Jahren, als ich Diakon war, wie viele von euch jungen Männern es sind, wanderte ich mit meinem Vater zu einem Bergbach, um Forellen zu angeln. Als mein Vater den Köder am Haken am Ende meiner Angel befestigte, erklärte er mir, dass ich den Haken im Maul des Fisches setzen müsste, wenn dieser versuchte, den Köder zu schnappen. Ich verstand nicht, was es bedeutet, den Haken zu setzen, deshalb erklärte er mir, dass der Haken sich im Maul des Fisches verankern müsste, wenn dieser nach dem Köder schnappte. Dann könnte der Fisch den Haken nicht mehr abschütteln. Der Haken würde dadurch gesetzt, dass man die Angelrute schnell zurückzöge, wenn der Fisch nach dem Köder schnappte. Ich wollte auf jeden Fall einen Fisch fangen, deshalb stand ich gespannt wie eine Feder am Rande des Bergbaches, die Muskeln angespannt und wartete auf die verräterische Bewegung am anderen Ende meiner Angelrute, die mir signalisieren würde, dass ein Fisch nach dem Köder schnappte. Nach einigen Minuten bemerkte ich eine Bewegung am Ende meiner Angel und genau in diesem Augenblick riss ich sie mit aller Kraft zurück in meine Richtung, da ich einen kräftigen Kampf mit dem Fisch erwartete. Zu meiner Überraschung sah ich, wie diese arme Forelle, der Haken war nun sehr fest in ihrem Maul gesetzt, aus dem Wasser in die Luft über meinen Kopf geschleudert wurde und hinter mir zappelnd auf dem Boden landete. Bei diesem Erlebnis habe ich zwei Beobachtungen gemacht. Erstens, einem Fisch geht es außerhalb des Wassers erbärmlich. Auch wenn seine Kiemen, seine Flossen und der Schwanz im Wasser gut funktionieren, sind sie an Land völlig nutzlos. Zweitens, jener unglückliche Fisch, den ich damals fing, ging zugrunde, weil er getäuscht wurde und etwas sehr Gefährliches, ja Todbringendes, für lohnend oder wenigstens ausreichend faszinierend hielt, dass es einen genaueren Blick darauf und einen kleinen Bissen davon rechtfertigte. Meine lieben Brüder des aaronischen Priestertums, es gibt ein paar Lehren, die wir daraus ziehen können. Erstens, wie Lehi es sagte, besteht ein grundlegender Zweck eures Lebens darin, Freude zu haben. Um Freude haben zu können, müsst ihr begreifen, dass ihr als Kind des himmlischen Vaters göttliche Züge und geistige Bedürfnisse geerbt habt. Und ebenso wie ein Fisch Wasser benötigt, benötigt ihr Evangelium und den Heiligen Geist als Begleiter, um wahrhaft glücklich zu sein. Weil ihr von Gott abstammt, ist es unvereinbar mit eurer ewigen Natur, falsch zu handeln und euch dabei gut zu fühlen. Das funktioniert nicht. Es ist sozusagen ein Teil eurer geistigen DNA, dass ihr nur in demselben Maß, wie ihr das Evangelium lebt, auch Freude, Friede und Glück haben könnt. Im Gegensatz dazu werdet ihr genau in dem Maße, in dem ihr euch entscheidet, nicht nach dem Evangelium zu leben, ebenso elend sein wie ein Fisch außerhalb des Wassers. Alma sagte Folgendes zu seinem Sohn Corianton. Siehe, ich sage dir, schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht. Und nun, mein Sohn, alle Menschen, die in einem fleischlichen Zustand sind, sind ohne Gott in der Welt und sie haben sich gegen die Natur Gottes gewandt. Darum sind sie in einem Zustand, der der Natur des Glücklichseins entgegen ist. beachtet, dass ohne Gott in der Welt zu sein, in anderen Worten, sich zu weigern, das Evangelium zu leben und deshalb den Geist nicht als Begleiter zu haben, ein Zustand ist, der im Gegensatz zu der Natur des Glücklichseins steht. Das Evangelium Jesu Christi ist in der Tat der große Plan des Glücklichseins. Beachtet bitte, dass es sich hier um Einzahl handelt und deshalb bedeutet, dass er der Einzige ist. Wenn ihr eine andere Lebensweise wählt oder versucht, nur die Teile des Evangeliums zu leben, die euch bequem erscheinen, kostet euch diese Wahl die volle, strahlende Freude und das Glück, das euch der liebende Vater im Himmel und sein Sohn zugedacht haben. Nun zur zweiten Lektion aus meinem Anglererlebnis. Ebenso wie ein Fisch in einem Bergbach auf die ihm in den Weg gelegten Köder achten muss, um zu vermeiden, dass er aus dem Wasser gezogen wird, müssen wir, ihr und ich, weise sein, um zu vermeiden, dass wir aus einem glücklichen Leben, das auf das Evangelium ausgerichtet ist, gezogen werden. Denkt daran, wie Lee es schon sagte, dass der Teufel danach trachtet, dass alle Menschen so elend seien wie er selbst. Und er Macht erlangt, gefangen zu nehmen, wenn wir uns auf Unreines und Schlechtes einlassen. Deshalb lasst euch zu keinem einzigen Bissen von etwas Unwürdigem hinreißen, denn Satan steht schon bereit, um den Haken zu setzen. Genau dieses Risiko, dass der Haken raffiniert oder plötzlich gesetzt wird, veranlasste den Propheten Moroni in alter Zeit, und er sah tatsächlich unsere Zeit, euch und mich so deutlich zu ermahnen, weder die böse Gabe noch das, was unrein ist, anzurühren. In der Musik, im Internet, in Filmen, in Illustrierten und im Alkohol, in Drogen und im Tabak gibt es vieles, was schlecht und unrein ist. Was all das betrifft, was schlecht und unrein ist, meine jungen Freunde, fasst es nicht einmal an. In all dem ist ein Haken, der raffiniert und viel plötzlicher gesetzt wird, als ihr es euch vorzustellen wagt. Und es kann ein äußerst schmerzhafter Prozess sein, den Haken zu entfernen. Alma beschrieb, dass der Umkehrprozess beinahe bis zum Tod führte. Er sagte sogar, es konnte nichts so außerordentlich und so bitter sein, wie meine Qualen es waren. Einige von euch hatten vielleicht schon mit dem, was schlecht oder unrein ist, zu tun. Schöpft Hoffnung aus der Lehre und historischen Tatsache, dass Almas Glauben an den Herrn ihn zur Umkehr führte. Und er als Folge seiner Umkehr solche Freude durch die Macht des Sündopfer Christi erfuhr, dass gemäß seiner Worte nicht so außerordentlich und so süß sein kann wie meine Freude. Diese Erfahrung werdet ihr auch machen, wenn ihr durch Umkehr den Herrn sucht. Jeder von uns muss in dem einen oder anderen Maße umkehren. Umkehren bedeutet, dass ihr wirkliche Änderungen in eurem Leben vornehmt, die der Erretter von euch erwartet, damit ihr glücklich sein könnt. Umkehr ist der großartige, befreiende Grundsatz des Evangeliums. Wenn euer Glaube an den Erretter Veränderung bei euch bewirkt, dann ist diese Umkehr von euch, die, wie Hillermann es sagt, zur Macht des Erlösers führt, zur Errettung eurer Seele. Wenn ihr bestrebt seid, euch zu ändern, dann denkt daran, dass unser liebender Erretter, wie Alma sagt, alle Macht hat, einen jeden Menschen zu erretten, der an seinen Namen glaubt und die Frucht hervorbringt, die der Umkehr entspricht. Dies ist eine machtvolle Lehre, die frei macht und mit Hoffnung erfüllt. Der Prophet Joseph Smith erfuhr aus erster Hand, dass der Herr von uns erwartet, dass wir Elend vermeiden, indem wir nach seinem Evangelium leben und dass er möchte, dass wir begreifen, dass wir umkehren können. Als er die 116 Seiten des Übersetzungsmanuskriptes des Buches Mormon verlor, weil er den Überredungen der Menschen nachgegeben hatte, fühlte sich Joseph elend. Der Herr sagte ihm, so hättest du doch treu sein sollen, dann hätte Gott seinen Arm ausgestreckt und dich gegen all die feurigen Pfeile des Widersachers gestärkt. Und er hätte dir an allen Zeiten der Beunruhigung beigestanden. Das trifft auch auf jeden von euch jungen Männern zu. Seid treu, und die Hand Gottes wird euch unterstützen. Der Prophet wurde dann daran erinnert, dass ihm, wie jedem von uns, vergeben würde, wenn er umkehre. Stellt euch vor, welch Freude er empfunden hat, als der Herr sagte, doch denke daran, Gott ist barmherzig, darum kehre um von dem, was du getan hast, was gegen das Gebot ist, das ich dir gegeben habe. Dann bist du noch immer erwählt. Ich fordere einen jeden von euch heute Abend auf, nach dem Evangelium zu leben, um wahrhaft glücklich zu sein. Meidet das Schlechte und das Elend, das es mit sich bringt. Und wenn ihr mit etwas Schlechtem und Unreinem zu tun habt, dann vollzieht die Vollendung, die der Herr von euch erwartet, damit ihr glücklich sein könnt. Und ich bezeuge, dass ihr euch durch seine unvergleichliche Macht befähigt, erfolgreich zu sein. Wenn ihr diese Aufforderung annehmt, werdet ihr dauerhaftes Glücklichsein ernten und die Grundlage eures Lebens auf dem Fels unseres Erlösers bauen, wodurch, wie Helaman es lehrte, der Böse keine Macht über euch haben wird, euch in den Abgrund des Elends und des endlosen Wehes hinabzuziehen, und zwar wegen des Felsens, auf den ihr gebaut seid, der eine sichere Grundlage ist. Und wenn Menschen auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht fallen. Ich gebe vom Herrn Jesus Christus aus tiefstem Herzen Zeugnis. Er ist der Fels, die einzig sichere Grundlage des Glücklichseins und der Heilung. Er lebt, hat alle Macht im Himmel und auf Erden, kennt euch beim Namen und liebt euch. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Vor einigen Jahren wurden meine Frau und ich berufen, 3 Jahre lang über die Brasilienmission São Paulo Nord zu präsidieren. Angesichts unserer familiären und geschäftlichen Situation hatten wir den Eindruck, wir sollten unser Haus und unser Geschäft in Houston behalten und nicht verkaufen. Als wir mit den notwendigen Vorbereitungen begannen, wurde uns klar, dass unser Anwalt eine Handlungsvollmacht vorbereiten musste. Dieses gesetzliche Dokument bevollmächtigt eine Person, in allen Angelegenheiten in unserem Namen zu handeln. Die Person, auf die dieses Dokument ausgestellt war, konnte unser Haus oder anderen Besitz verkaufen, in unserem Namen Geld leihen, unser Geld ausgeben und sogar unser Geschäft verkaufen. Der Gedanke, jemandem so viel Macht und Vollmacht zu übertragen, um unsere Angelegenheiten zu regeln, war erschreckend. Wir beschlossen, diese Handlungsvollmacht jemandem zu übertragen, dem wir vertrauten, unserem guten Freund und Geschäftspartner, der diese Macht und Vollmacht sehr weise ausübte. Er tat, was wir getan hätten, wären wir selbst da gewesen. Brüder, bedenken Sie, was der Herr uns gegeben hat, seine Vollmacht und Macht. Die Macht und Vollmacht, in allen Angelegenheiten seines Werkes in seinem Namen zu handeln. Mit dieser Priestertumsmacht und wenn notwendig mit der Ermächtigung derer, die die entsprechenden Schlüssel innehaben, können wir in seinem Namen die heiligen Handlungen der Errettung vollziehen, zur Sündenvergebung taufen, konfirmieren und den Heiligen Geist spenden, das Priestertum übertragen, andere zu einem Amt im Priestertum ordinieren und die heiligen Handlungen im Tempel vollziehen. In seinem Namen können wir seine Kirche leiten, in seinem Namen können wir segnen, Heimlehrbesuche machen und sogar Kranke heilen. Welch großes Vertrauen der Herr doch in uns setzt. Bedenken Sie, Brüder, er vertraut uns. Bevor wir das Priestertum empfangen haben, sind wir bereits vorbereitet und geprüft worden. Wir haben Glauben an Jesus Christus ausgeübt, sind umgekehrt, haben uns taufen lassen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wie viel Erfahrung jeder mitgebracht hat, als er ordiniert wurde, ist unterschiedlich. Aber die göttliche Vorgehensweise ist die gleiche. Diejenigen, die Priestertumsschlüssel innehaben, haben wegen uns gebetet und eine Unterredung mit uns geführt. Wir sind von den Mitgliedern unserer Gemeinde bestätigt worden. Wir sind von jemandem ordiniert worden, der die Vollmacht und die Befugnis dazu hatte. Der Herr geht mit seinem Priestertum sorgfältig um. Seine Macht und Vollmacht auszuüben, ist eine heilige Treuhandschaft. Wie wunderbar, dass wir das Vertrauen Gottes verdient haben. Er vertraut Ihnen. Er vertraut mir. Wenn wir das Priestertum empfangen, empfangen wir es durch einen Bund. Ein Bund ist ein beiderseitiges Versprechen. Der Herr verspricht, uns unter bestimmten Bedingungen zu segnen. Wir versprechen, diese Bedingungen einzuhalten. Wenn wir das tun, erhalten wir den Segen. Der Herr hält immer sein Wort. Meistens gibt er uns mehr, als er zugesagt hat. Wenn wir das melchisedekische Priestertum erhalten, empfangen wir den sogenannten Eid und Bund des Priestertums. Wir versprechen dem Herrn zweierlei, und er verspricht uns zweierlei. Wir versprechen, treu zu sein, sodass wir diese 2 Priestertümer erlangen und treu unsere Berufung groß zu machen. Er verspricht, dass wir vom Geist geheiligt werden. Wenn wir dann in allem bis zum Ende treu gewesen sind, verspricht er, dass uns alles gegeben wird, was mein Vater hat. Der Herr segnet seine Kinder durch unseren Dienst im Priestertum. Um uns zu helfen, erfolgreich und glaubenstreu unseren Dienst im Priestertum zu verrichten, gibt er uns Anweisungen und Warnungen. Wir finden sie in den Heiligen Schriften. Und der Herr führt uns auch weiterhin durch die Führer der Kirche und durch die Eingebungen des Heiligen Geistes. In den Heiligen Schriften gibt es einige Stellen mit Warnungen und Anweisungen für die Priestertumsträger. Einer der besten ist in Abschnitt 121 im Buch Lehre und Bündnisse zu finden. In diesen wenigen Versen belehrt uns der Herr, dass das Priestertum nur in Rechtschaffenheit ausgeübt werden kann. Wir sollen andere mit überzeugender Rede, Geduld und Wohlwollen behandeln. Der Herr erinnert uns daran, wie wichtig Nächstenliebe und Tugend sind, wenn wir den Heiligen Geist als unseren ständigen Begleiter haben möchten. In diesem Abschnitt werden wir auch vor einer Haltung und vor Handlungsweisen gewarnt, durch die wir unsere Priestertumsmacht verlieren. Wenn wir nach den Ehren der Menschen streben, versuchen, unsere Sünden zu verdecken oder unseren Stolz und eitlen Ehrgeiz zu befriedigen, oder wenn wir Gewalt über andere ausüben wollen, dann verlieren wir die Priestertumsmacht. Von da an würden wir Priesterlist ausüben. Wir hätten den Dienst Gottes verlassen und würden uns in den Dienst des Satans stellen. Jeder Priestertumsträger tut gut daran, sich immer wieder mit Lehre und Bündnisse Abschnitt 121 zu befassen. Ein Grund, warum wir würdig bleiben müssen, ist, dass wir nie wissen, wann wir aufgefordert werden, das Priestertum auszuüben. Wir haben aber die Broschüre für eine starke Jugend, die uns hilft. Als unser Sohn Matthew 5 war, fiel er am Pool unseres Nachbarn von einem hohen Sprungbrett. Er schlug auf dem Betonboden auf und erlitt eine Schädelfraktur und eine Gehirnerschütterung. Mit dem Hubschrauber wurde er zur Notfallbehandlung ins Houston Medical Center geflogen. Ich brauchte sofort Priestertumsunterstützung. Unser Heimlehrer und unser Priestertumsführer waren beide würdig und bereit. Sie halfen mir, Matthew einen Segen zu geben, und er wurde wieder ganz gesund. Wir müssen jederzeit bereit sein. Wie wir bei den Pfadfindern sagen, allzeit bereit. Vor vielen Jahren wurde ich als Ratgeber in der Fallpräsidentschaft des Pfahls Houston Nord in Texas berufen. Ich befasste mich mit dem Gleichnis vom anvertrauten Geld. Ein Mann musste auf Reisen gehen, also vertraute er seinen Dienern sein Vermögen an. Einer erhielt 5 Talente, ein anderer 2 und der letzte erhielt 1. Als der Mann zurückkehrte, forderte er Rechenschaft. Den Diener, der 5 erhalten hatte und 10 zurückgab, und den, der 2 erhalten hatte und 4 zurückgab, bezeichnete er als tüchtig und treu. Was aber meine Aufmerksamkeit erregte, war der eine, der 1 Talent erhalten hatte, darauf aufgepasst und es seinem Herrn unversehrt zurückgegeben hatte. Die Reaktion seines Herrn überraschte mich. Du bist ein schlechter und fauler Diener. Darum nehmt ihm das Talent weg und werft es den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Diese Reaktion erschien mir barsch gegenüber jemandem, der doch anscheinend versucht hatte, sich um das zu kümmern, was ihm gegeben worden war. Aber der Geist brachte mir eine Wahrheit bei. Der Herr erwartet, dass wir etwas bewirken. Ich wusste in dem Moment, dass jeder von uns eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft über seinen Dienst und seine Aufgaben im Priestertum geben wird. Haben wir etwas bewirkt? War in meinem Fall der Pfahl Houston Nord bei meiner Entlassung besser als meiner Berufung? Zum Glück lehrt uns der Herr, wie wir Frucht bringen, wie wir etwas bewirken können. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Wenn wir sein Priestertum auf seine Weise ausüben und der Weisung folgen, die wir von seinen Dienern und seinem Geist empfangen, sind auch wir gute und treue Diener. Meine lieben Brüder im Priestertum, der Herr Jesus Christus, unser Erretter und Erlöser, lebt. Er kennt uns und er liebt uns. Er setzt sein Vertrauen in uns, indem er uns die Macht und Vollmacht seines Priestertums gibt. Ich stehe als Zeugnis dieser Wahrheit da. Mögen wir diese Macht dazu nutzen, seinen Willen auf seine Weise zu tun. Das ist mein Gebet. Wenn wir nun von Präsident Hinckley, Präsident Monson und Präsident Faust hören, so bezeuge ich, dass jeder von ihnen ein Prophet, Seher und Offenbarer ist. Ich freue mich sehr darauf, ihren Rat zu hören. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Vielen Dank, Brüder. Der Chor und die Anwesenden singen jetzt Frohlockt, der Herr regiert im Gesangbuch Nummer 37. Nach dem Lied wird Präsident James E. Faust, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu uns sprechen. Und danach darf ich mich an Sie wenden. Und nun zum Lied.
Mein Großvater ließ seine Rinder jeden Sommer in den schönen, saftigen Bergtälern grasen, östlich unseres Städtchens in Zentral-Utah. Die Kühe benötigten jedoch zusätzliche Nährstoffe, die sie erhielten, indem sie Steinsalz leckten. Das Steinsalz kam aus einer Salzmine, die sich in einiger Entfernung befand. Wenn Großvater das Salz an den Salzlecken wieder auffüllen musste, legte er einem robusten Pferd einen Packsattel auf und belud ihn mit Steinsalz. Ich nannte das Pferd aus gutem Grund Slowpoke, Langweiler. Großvater setzte mich auf den mit Steinsalz beladenen Slowpoke. Er gab mir die Zügel, damit ich das Pferd hinter ihm den Berg hinaufführen konnte. Mein Pferd Slowpoke war langsam, aber weil es eine so schwere Last trug, drängte ich es nicht. Es dauerte einen ganzen Tag, zu den Salzleckstellen zu reiten und das Salz von dem Packtier abzuladen. Als es wärmer wurde, fingen meine schweißnassen Beine an zu brennen, weil sie sich an den Steinsalzklumpen im Packsattel Wundrieben. Ich war froh, wenn wir einen Bach überquerten und ich vom Pferd steigen und meine Beine abwaschen und wieder trocknen konnte, sodass sie nicht mehr brannten. Großvater sang fast den ganzen Tag. Meistens waren es Zionslieder. Aber eines seiner Lieder, das mich sehr beeindruckte, lautete: Zeig mir deine Gefährten und ich sage dir, wer du bist. Rückblickend war es eine schöne Erfahrung, Salz in das Bergtal zu bringen, und zudem kräftigten die zusätzlichen Nährstoffe aus dem Steinsalz die Rinder. Nährstoffe sind Bestandteile der Nahrung, die bei Mensch und Tier Wachstum und Heilung fördern. Die Rinder meines Großvaters benötigten die in dem Steinsalz enthaltenen Nährstoffe, doch der Mensch braucht mehr. Der Mensch muss immer wieder geistig genährt werden, weil das Leben wichtiger ist als die Nahrung und es einen Geist im Menschen gibt, des allmächtigen Hauch, der ihn verständig macht. Der menschliche Geist braucht Liebe. Er muss auch in den Worten des Glaubens und der guten Lehre erzogen werden. Geistige Nahrung bereitet uns auf die Taufe vor. Zu dieser Vorbereitung gehört, dass wir uns vor Gott demütigen, ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist haben, voll allen unseren Sünden umkehren und willens sind, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen und durch unsere Werke kundtun, dass wir vom Geist Christi empfangen haben. Unser wichtigster geistiger Nährstoff ist ein Zeugnis davon, dass Gott unser ewiger Vater ist, dass Jesus unser Erretter und Erlöser und der Heilige Geist unser Tröster ist. Dieses Zeugnis wird uns durch die Gabe des Heiligen Geistes zuteil. Aus diesem Zeugnis ziehen wir die geistigen Nährstoffe des Glaubens und Vertrauens in Gott, die die Segnungen des Himmels hervorbringen. Geistige Nährstoffe erhalten wir aus verschiedenen Quellen. Aufgrund der begrenzten Zeit möchte ich jedoch nur drei erwähnen. Vor ein paar Jahren beschloss ein junger Mann, der gerade sein letztes Jahr an der Highschool begann, sich zu nähren, indem er jeden Tag eine halbe Stunde in den Heiligen Schriften las. Als er anfing, das Neue Testament zu lesen, traf er auf ein Hindernis. Er verspürte nicht das erwartete geistige Hochgefühl und er gewann auch keinerlei neue Einblicke. Also fragte er sich, was mache ich falsch? Dann kam ihm ein Erlebnis in der Schule in den Sinn. Er und einige seiner Freunde hatten sich Witze erzählt. Einige davon waren nicht gerade lustig gewesen, sondern absolut unanständig. Er hatte sich nicht nur daran beteiligt, sondern sogar einige geschmacklose Kommentare dazu abgegeben. Gerade in dem Augenblick, als er daran dachte, fiel sein Blick auf diese Worte in Matthäus. Ich sage euch, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Er wusste, dass der Geist ihn zu diesen Worten geführt hatte. Er legte seine Bibel beiseite und sprach ein reumütiges Gebet. Die Antwort auf seine Frage, was mache ich falsch, war einfach. Er las die Heiligen Schriften, markierte sie und hatte auch Freude daran, aber er lebte nicht nach dem Rat, der darin gegeben wurde. Als er sein Schriftstudium wieder aufgriff und sich bemühte, dem Beispiel Christi zu folgen, bemerkte er bald, wie verschiedene Bereiche in seinem Leben zu gedeihen begannen. Indem er die Heiligen Schriften in sein Leben einbezog, hatte er einen wichtigen geistigen Nährstoff hinzugefügt. In unserem unsicheren physischen Umfeld müssen wir mehr geistige Nährstoffe zu uns nehmen, Nährstoffe, die wir durch die Erkenntnis der Fülle des Evangeliums und die Mächte des heiligen Priestertums erhalten. Wenn diese Erkenntnis unsere Seele durchdringt, kommen wir nicht nur Gott näher, sondern haben auch den Wunsch, ihm und unseren Mitmenschen zu dienen. Vor einigen Jahren beschloss ein Priesterkollegium, als Dienstprojekt Lebensmittel für die Bedürftigen zu sammeln. Jim, einer der Priester, freute sich sehr darauf und war entschlossen, mehr Lebensmittel zu sammeln als alle anderen. Die Priester trafen sich also am Gemeindehaus. Sie gingen alle zur gleichen Zeit los und kehrten später am Abend zur vereinbarten Zeit zurück. Zu jedermanns Überraschung war Jims Wagen leer. Er schien sehr ernst zu sein und einige der Jungen machten sich über ihn lustig. Der Berater bemerkte es und da er wusste, dass Jim sich für Autos interessierte, sagte er, komm mit nach draußen, Jim, sieh dir einmal mein Auto an, es läuft nicht richtig. Als sie draußen waren, fragte der Berater, ob Jim traurig sei. Jim sagte, nicht wirklich. Ich zog los und sammelte recht viele Lebensmittel. Mein Wagen war voll. Als ich zum Gemeindehaus zurückging, ging ich auch zum Haus einer Frau, die kein Mitglied unserer Kirche ist, aber in unserem Gemeindegebiet lebt. Sie ist geschieden. Ich klopfte an die Tür und erklärte, was wir taten. Und sie bat mich herein. Sie fing an, nach etwas zu suchen, das sie mir geben konnte. Sie öffnete den Kühlschrank und ich konnte sehen, dass kaum etwas darin war. Die Schränke waren leer. Schließlich fand sie eine kleine Dose Pfirsiche. Ich konnte es kaum glauben, da rannten so viele kleine Kinder herum, die etwas zu essen brauchten, und sie gab mir diese Dose Pfirsiche. Ich nahm sie, legte sie in meinen Wagen und ging weiter. Ich war ungefähr einen halben Häuserblock weit gegangen, als sich ein Gefühl in mir ausbreitete und ich wusste, dass ich zu diesem Haus zurückgehen musste. Ich habe ihr die ganzen Lebensmittel gegeben. Der Berater sagte, Jim, vergiss nie, wie du dich heute gefühlt hast. Genau darum geht es nämlich. Jim hatte den Nährstoff des selbstlosen Dienens gekostet. Viele geistige Nährstoffe erhält man auf Mission, wenn man völlig im Werk des Herrn aufgeht. Man erhält sie, wenn man Menschen hilft, geistig zu erwachen, sodass sie das Evangelium annehmen können. Vor mehr als einem Jahrhundert, als Elder J. Gordon Kimball über die Südstaatenmission präsidierte, berief er eine Versammlung für die Missionare ein. Sie wollten sich an einer abgeschiedenen Stelle im Wald treffen, um ungestört zu sein. Einer der Missionare hatte Probleme mit seinem Bein. Es war wund und geschwollen und mindestens doppelt so dick wie das andere Bein. Aber der Missionar bestand darauf, an dieser besonderen Priestertumsversammlung im Wald teilzunehmen. Also trugen ihn zwei Missionare zum Versammlungsort. Elder Kimball fragte die Missionare, Brüder, was predigen Sie? Sie sagten, wir predigen das Evangelium Jesu Christi. Erzählen Sie den Leuten, dass sie die Macht und Vollmacht haben, durch Glauben die Kranken zu heilen, fragte er. Sie sagten, ja. Warum? Fuhr er fort. Glauben Sie es dann nicht? Der junge Mann mit dem geschwollenen Bein äußerte sich und sagte, ich glaube es. Hören Sie nun den Rest der Geschichte in Elder Kimballs Worten. Der Missionar setzte sich auf einen Baumstumpf und die anderen Missionare scharten sich um ihn. Er wurde gesalbt, ich gab ihm einen Segen und er wurde direkt in ihrer Gegenwart geheilt. Es war ein ziemlicher Schock. Jeder andere Missionar, der krank war, bekam ebenfalls einen Segen und sie wurden alle geheilt. Wir beendeten die Priestertumsversammlung und die Missionare erhielten ihre Aufträge. Es herrschte eine Freude, die sich nicht beschreiben lässt. Sie hatten reichlich Nährstoffe für ihren Glauben erhalten und ihren Eifer für die Missionsarbeit wurde neu belebt. Geistige Nährstoffe, die uns geistig gesund erhalten, können ihre Wirksamkeit und Kraft verlieren, wenn wir nicht so leben, dass wir der göttlichen Führung, die wir brauchen, würdig sind. Der Erretter hat uns gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Wir müssen unseren Sinn und unseren Körper reinhalten und jegliche Abhängigkeit und Verunreinigung vermeiden. Wir würden nie verdorbenes oder verunreinigtes Essen zu uns nehmen. In gleicher Weise sollen wir kritisch darauf achten, dass wir nichts Geschmackloses lesen oder ansehen. Ein Großteil des geistigen Schmutzes kommt durch das Internet, Computerspiele, Fernsehshows und Filme, die nur die niederen menschlichen Neigungen ansprechen oder auch darstellen. Da wir in einem solchen Umfeld leben, müssen wir unsere geistige Kraft stärken. Enos spricht davon, dass seine Seele hungerte und er den ganzen Tag bis in die Nacht hinein um seiner Seele willen im Gebet zum Herrn schrie. Er verlangte nach den geistigen Nährstoffen, die den Durst nach geistiger Wahrheit stillen. Wie der Erretter der Welt den Samariterin am Brunnen sagte, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Heute Abend sind wir als das Priestertum Gottes hier und an anderen Orten zu dieser großen Versammlung zusammengekommen. Hoffentlich, weil wir geistig genährt werden wollen. Ich hoffe, dass wir immer nach dem Wort des Herrn durch seine Diener, die Propheten, hungern und dürsten und dass wir jede Woche, wenn wir die Abendmahlsversammlung besuchen und unsere Bündnisse erneuern, gesättigt werden. Jeder von euch jungen Männern im aaronischen Priestertum trägt in sich alle wesentlichen Elemente für seine ewige Bestimmung. Diese Elemente, die teilweise noch ruhen, müssen von außen gestärkt und genährt werden. Einige sind physischer Art, andere geistig. Der menschliche Geist muss um seine ewige Reise wissen. Er muss wissen, woher er kam, warum er hier in der Sterblichkeit ist und wo er letztlich hingehen muss, um Freude und Glück zu erlangen und seine Bestimmung zu erfüllen. Wenn wir unseren Geist mit geistigen Nährstoffen füllen, dann kann das etwas Immerwährendes sein, das uns bis in die Ewigkeit hinein begleitet. Wie Alma lehrte, der gleiche Geist, der euren Körper zu der Zeit beherrscht, da ihr aus diesem Leben scheidet, dieser selbe Geist wird die Macht haben, euren Körper in jener ewigen Welt zu beherrschen. Brüder, wir schätzen Ihre Hingabe und Rechtschaffenheit. Sie führen Ihre Berufungen in den Kollegien, Zweigen, Gemeinden und Pfählen so gut aus, dass die Kirche wächst und das ganze Werk Gottes überall in der Welt voranschreitet. Durch Ihr Priestertum können Sie Ihre Familie und andere, die sich an Sie wenden, im Namen des Herrn segnen. Das geschieht durch die göttliche Vollmacht, die der Herr uns anvertraut hat. Denn er hat verheißen, wen auch immer du segnest, den werde ich segnen. Brüder, ich hoffe, dass wir all unseren Bündnissen treu sind. Ich bete darum, dass wir in all unseren familiären Beziehungen voll engagiert sein mögen, vor allem für unseren Ehepartner, aber auch für unsere Eltern, Kinder und Enkelkinder. Mögen wir alle Tage unseres Lebens Zeugnis von der Wahrheit dieses Werkes geben. Mögen wir in Rechtschaffenheit als demütige Diener des Herrn vorangehen. Das erbitte ich im Namen Jesu Christi. Amen.
A few weeks ago, had a fast and testimony meeting in our ward.
Vor einigen Wochen sah ich bei einer Fast- und Zeugnisversammlung in meiner Gemeinde einen kleinen Jungen hinten in einer der Banken. Er meldete sich und schließlich kam er dran. Und er kam an die Reihe, ging also vor bis zum Podium. Und dann legte er seine Hände darauf, blickte die Versammelten an, lächelte, drehte sich um, ging die Stufe wieder hinunter und den Gang wieder zurück zu Vater und Mutter. Wenn ich Sie heute Abend hier so sehe, dann denke ich an diesen kleinen Jungen. Liebe Brüder, es freut mich, heute Abend zu Ihnen sprechen zu dürfen. Mir kommt eine wunderbare Schriftstelle aus Kohelet in den Sinn. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das ist des Menschen Pflicht. Diese Pflicht gilt es zu erfüllen. Der legendäre General Robert E. Lee aus dem amerikanischen Bürgerkrieg hat gesagt, Pflicht ist das erhabenste Wort unserer Sprache. Mehr kann man nicht tun. Weniger darf man nicht tun wollen. Jeder von uns hat Pflichten. Jedem von uns sind im Zusammenhang mit dem heiligen Priestertum, das wir tragen, Pflichten auferlegt. Ob wir das aaronische oder das melchisedekische Priestertum tragen, Von uns allen wird viel erwartet. Der Herr selbst hat unsere Pflicht in der Offenbarung über das Priestertum in wenigen Worten zusammengefasst. Darum lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem er bestimmt worden ist. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass jeder junge Mann, der das Priestertum empfängt, dieses Priestertum in Ehren hält und das Vertrauen rechtfertigt, das man bei der Übertragung des Priestertums in ihn gesetzt hat. Vor 51 Jahren hörte ich William J. Critchlow Jr., den damaligen Präsidenten des Pfalz Ogden Süd, der später Assistent des Kollegiums der Zwölf wurde, in der allgemeinen Priestertumsversammlung zu den Brüdern sprechen. Er erzählte eine Geschichte, in der es um Vertrauen, Ehre und Pflicht geht. Ich möchte Ihnen heute diese Geschichte erzählen, denn heute wie damals können wir Grundlegendes daraus lernen. Rupert stand am Straßenrand und sah ungewöhnlich viele Leute vorüberhasten. Schließlich erblickte er einen seiner Freunde. »Wo laufen denn all die Leute so eilig hin?«, fragte er. Der Freund blieb stehen. »Ja, hast du es denn nicht gehört?«, fragte er. »Ich habe nichts gehört«, sagte Rupert. »Tja«, also fuhr der Freund fort, »der König hat seinen Smaragd verloren. Gestern war er auf einer Hochzeitsfeier des Adels und da trug er den Smaragd an einer dünnen Goldkette um den Hals. Irgendwie hat sich der Smaragd von der Kette gelöst. Alle suchen jetzt danach, weil der König dem Finder eine hohe Belohnung versprochen hat. Komm, wir müssen uns beeilen.« Rupert zögerte, »aber ich muss erst meine Großmutter fragen.« »So lange kann ich nicht warten. Ich will den Smaragd finden«, entgegnete sein Freund. Rupert rannte zur Hütte am Waldrand, um seine Großmutter um Erlaubnis zu bitten. »Wenn ich den Stein finde, könnten wir aus dieser feuchten Hütte ausziehen und uns ein Stück Land oben am Hügel kaufen«, beschwor er seine Großmutter. Doch Großmutter schüttelte den Kopf. »Und was ist mit den Schafen?«, fragte sie. »Schon jetzt sind sie ganz unruhig in ihrem Pferch und wollen auf die Weide. Und vergiss nicht, sie zum Wasser zu führen, wenn die Sonne hoch am Himmel steht.« Betrübt führte Rupert die Schafe auf die Weide und zu Mittag brachte er sie zum Bach im Wald. Dort setzte er sich am Wasser auf einen großen Stein. »Ach, könnte ich doch auch nach dem Smaragd des Königs suchen«, dachte er. Er senkte den Blick hinunter zum sandigen Bachbett. Plötzlich starrte er gebannt ins Wasser. Was war das? Das konnte doch gar nicht sein. Er sprang ins Wasser und seine Finger umschlossen etwas Grünes mit einem kleinen Stück Goldkette. »Der Smaragd des Königs«, rief er. »Die Kette muss gerissen sein, als der König im Galopp über die Brücke weiter oben geritten ist. Und die Strömung hat ihn dann hierher getrieben.« Mit leuchtenden Augen rannte Rupert zur Hütte der Großmutter, um ihr von seinem Fund zu erzählen. »Gratuliere, mein Junge«, sagte sie, »aber du hättest ihn nie gefunden, wenn du nicht deine Pflicht getan und die Schafe gehütet hättest.« Und Rupert wusste, dass es so war. Die Lehre aus dieser Geschichte lässt sich in dem bekannten Spruch zusammenfassen: »Tu deine Pflicht und tu sie gern, das Weitere überlass dem Herrn.« Ihnen, die Sie Präsident eines Kollegiums sind oder waren, möchte ich sagen, Ihre Pflicht endet nicht am Tag Ihrer Entlassung. Die Beziehung zu den Mitgliedern Ihres Kollegiums, Ihre Verpflichtung Ihnen gegenüber, besteht ein Leben lang weiter. Als ich Lehrer im aaronischen Priestertum war, wurde ich als Kollegiumspräsident berufen. Mit Hilfe und auf Drängen eines engagierten, inspirierten Beraters arbeitete ich eifrig daran, dass jeder junge Mann regelmäßig die Versammlungen besuchte. Bei zwei jungen Männern war das gar nicht so einfach. Doch unsere Ausdauer und Liebe bewegten sie schließlich dazu, zu den Versammlungen zu kommen und sich an den Aktivitäten des Kollegiums zu beteiligen. Doch dann zogen sie aus der Gemeinde weg, um zu studieren und zu arbeiten, und beide wurden wieder inaktiv. Im Lauf der Zeit habe ich diese beiden lieben Freunde oft wieder gesehen. Und dann legte ich ihnen stets die Hand auf die Schulter und sagte, ich bin immer noch dein Kollegiumspräsident und ich lasse dich locker. Du bedeutest mir so viel und ich möchte, dass du dich der Segnungen erfreust, die man bekommt, wenn man in der Kirche aktiv ist. Die beiden wissen, dass mir viel an ihnen liegt und dass ich nie aufgeben werde. Wir das melchisedekische Priestertum tragen, haben ständig die Gelegenheit, unsere Berufung groß zu machen. Wir sind die Hirten, die über Israel wachen. Die hungrigen Schafe blicken auf und wollen mit dem Brot des Lebens genährt werden. Vor vielen Jahren durfte ich eines Abends zu Halloween jemandem beistehen, der vorübergehend den Weg verloren hatte und einer helfenden Hand bedurfte, um zurückzukehren. Ich war nach Büroschluss in Salt Lake City unterwegs nach Hause und ich hatte es meiner Frau überlassen, die Halloween-Besucher abzufertigen. Ich hatte Schuldgefühle. Als ich am St. Mark's Krankenhaus vorbeikam, fiel mir ein, dass dort ja Max lag, mit dem ich früher zu tun gehabt hatte. Ich kannte ihn seit Jahren und wir hatten festgestellt, dass wir in derselben Gemeinde aufgewachsen waren, allerdings nicht zur gleichen Zeit. Als ich zur Welt kam, waren Max und seine Eltern bereits weggezogen. An jenem Abend zu Halloween also stellte ich mein Auto ab und ging ins Krankenhaus. Ich fragte an der Rezeption nach seiner Zimmernummer und man sagte mir dort, dass Max dem Krankenhaus auf die Frage nach seiner Religion eine andere Kirche als die unsere genannt hatte. Ich ging in Max' Zimmer und begrüßte ihn. Ich sagte ihm, es sei schön, dass wir Freunde seien und dass mir wirklich an ihm liegt. Ich sprach über seine Laufbahn bei der Bank und als Dirigent eines Orchesters. Es stellte sich heraus, dass er an etwas, was ihm jemand gesagt hatte, Anstoß genommen und deswegen beschlossen hatte, eine andere Kirche zu besuchen. Ich sagte zu ihm, Max, du bist Hohepriester, ich möchte dir heute einen Segen geben. Er war einverstanden und ich gab ihm einen Segen. Danach teilte er mir mit, dass seine Frau Alice ebenfalls schwer krank war und auf derselben Station lag. Ich bat Max, doch mitzugehen und ihr mit mir gemeinsam einen Segen zu geben. Er salbte seine Frau. Als ich die Salbung siegelte mit Max zusammen, fiel manche Träne und wir umarmten einander. Als ich das Krankenhaus wieder verließ, schaute ich noch einmal bei der Rezeption vorbei und sorgte dafür, dass die Unterlagen geändert wurden. Die Religionszugehörigkeit sollte auf Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, geändert werden. Ich wartete und sah zu, bis das schließlich geändert wurde. Meine Freunde Max und Alice sind jetzt beide schon auf der anderen Seite des Schleiers. Doch in ihren letzten Lebensjahren waren sie glücklich und in der Kirche aktiv und erfreuten sich der Segnungen, die mit einem Zeugnis vom Evangelium und dem Besuch der Versammlung einhergehen. Brüder, unsere Aufgabe ist es, denen die Hand zu reichen, die aus welchem Grund auch immer unserer Hilfe bedürfen. Das lässt sich auch schaffen. Da wir im Auftrag des Herrn handeln, haben wir auch ein Anrecht auf seine Hilfe. Aber wir müssen uns bemühen. Aus dem Bühnenstück Shenandoah stammt dieser inspirierende Satz: Wenn wir es nicht versuchen, dann tun wir nichts. Und wenn wir nichts tun, wozu sind wir dann da? Wir haben die Pflicht, so zu leben, dass wir, wenn wir darum gebeten werden, einen Priestertumssegen zu geben oder sonst wie Hilfe zu leisten, dies auch würdig tun können. Es stimmt schon. Den Folgen seines Einflusses kann niemand entrinnen. Wir müssen sicherstellen, dass unser Einfluss stets positiv und erbaulich ist. Sind unsere Hände sauber? Ist unser Herz rein? Wenn wir mit Hilfe der Geschichtsbücher in die Vergangenheit zurückblicken, können wir vom sterbenden König Darius eine Lektion in Bezug auf Würdigkeit lernen. Darius war mit einem Ritual als rechtmäßiger König von Ägypten anerkannt worden. Sein Rivale Alexander der Große war zum rechtmäßigen Sohn Amons ausgerufen worden. Auch er war Pharao. Alexander, der den geschlagenen Darius vorfand, sterbend, legte ihm zur Heilung die Hände auf und gebot ihm, sich zu erheben und sein Königtum wieder an sich zu nehmen. Er schloss mit den Worten: Ich schwöre dir, Darius, bei allen Göttern, dass ich dies wahrhaftig und ohne falsch tue. Darius erwiderte mit einem sanften Tadel: Alexander, mein Junge, meinst du, du könntest den Himmel mit diesen deinen Händen berühren? Still und leise kann der Ruf der Pflicht an uns Priestertumsträger bei der Erfüllung unserer Aufgaben ergehen. Präsident George Albert Smith, dieser bescheidene und doch so tüchtige Führer, der 8. Präsident der Kirche, hat einmal gesagt: Ihre Pflicht besteht zunächst darin, zu erfahren, was der Herr will, und dann Ihre Berufung vor Ihren Mitmenschen mit der Macht und Kraft Ihres heiligen Priestertums so groß zu machen, dass die Leute Ihnen gern folgen. Was heißt es, eine Berufung groß zu machen? Es bedeutet, dass man die Aufgaben erfüllt, die zu der Berufung gehören. Brüder, durch Tun und nicht nur durch Träumen werden Menschen gesegnet und geführt und werden Menschenseelen errettet. Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach. Sonst betrügt ihr euch selbst, sagt Jakobus. Mögen wir, die wir heute Abend in dieser Priestertumsversammlung beisammen sind, uns erneut anstrengen, um die Führung des Herrn in unserem Leben zu verdienen. Draußen im Land gibt es so viele, die um Hilfe flehen und beten. Es gibt Mutlose, die zurückkehren möchten und doch nicht wissen, wo sie beginnen sollen. Ich finde, der folgende Ausspruch stimmt: Gottes reichster Segen strömt immer aus der Hand derer, die ihm hier unten dienen. Lassen Sie uns hilfsbereite Hände haben, reine Hände und ein williges Herz, damit wir dabei mithelfen können, dass andere Menschen das empfangen, was der himmlische Vater ihnen geben möchte. Ich schließe mit einem Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte einmal einen lieben Freund, der wohl mehr Schwierigkeiten und Enttäuschungen im Leben erfuhr, als er ertragen konnte. Schließlich lag er todkrank im Krankenhaus. Ich wusste nicht, dass er dort war. Meine Frau und ich besuchten dieses Krankenhaus, um jemand anders zu besuchen, der sehr krank war. Als wir aus dem Gebäude kamen und zum Parkplatz gingen, wo unser Auto stand, hatte ich den deutlichen Eindruck, ich solle umkehren und mich erkundigen, ob mein Freund Hiram vielleicht als Patient hier sei. An der Rezeption wurde mir bestätigt, dass Hiram tatsächlich hier im Krankenhaus lag. Und zwar schon seit Wochen. Wir gingen zu seinem Zimmer, klopften an und öffneten die Tür. Auf das, was wir dann sahen, waren wir nicht gefasst. Überall hingen ganze Sträuße von Luftballons. An der Wand hing ein großes Schild, auf dem herzlichen Glückwunsch Fati stand, zum Geburtstag. Hiram saß in seinem Krankenbett und seine Familie war bei ihm. Als er uns sah, sagte er, Bruder Monson, wie um alles in der Welt haben Sie denn erfahren, dass ich heute Geburtstag habe? Ich lächelte und ließ die Frage offen. Diejenigen im Zimmer, die das melchisedekische Priestertum trugen, umringten ihren Vater, Großvater, meinen Freund, der todkrank war, wie ich bereits sagte, und er empfing einen Priestertumssegen. Wir lächelten dann, dankbar, unter Tränen. Wir umarmten einander. Und ich lehnte mich zu Hiram hinüber und sagte leise, denk an die Worte des Herrn, denn sie werden dich stützen. Er hat verheißen, dir, Hiram, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Die Zeit vergeht. Die Pflicht hält Schritt. Sie bleibt bestehen und vergeht nicht. Katastrophale Konflikte kommen und gehen. Doch der Kampf um die Seele der Menschen tobt unvermindert weiter. Einem Schlachtruf gleich ergeht das Wort des Herrn an Sie und an mich, an die Träger des Priestertums überall. Ich stimme mit ein. Darum, lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem er bestimmt worden ist. Brüder, lernen wir unsere Pflicht. Bleiben wir stets würdig für diese Aufgaben und treten wir bei der Erfüllung unserer Pflicht in die Fußstapfen des Meisters. Als nämlich der Ruf der Pflicht an ihn erging, sagte er, Vater, dein Wille geschehe, und die Herrlichkeit sei dein immer da. Mögen wir ebenso handeln. Darum bitte ich demütig, im Namen Jesu Christi, des Herrn. Amen. Brüder, wir weisen darauf hin, dass die Sendung mit dem Tabernakelchor morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt wird. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Chor melchisedekischer Priestertumsträger aus Brigham City für die schöne Musik heute Abend. Präsident Gordon B. Hinckley, unser geliebter Prophet, ist der Schlusssprecher in dieser Versammlung. Nach Präsident Hinckleys Worten singt der Chor das Lied Für gütiges Licht. Das Schlussgebet spricht dann Elder W. Craigswick von den 70ern. Präsident Hinckley.
Brethren,
Brüder, Sie schauen aus wie ein kurzärmliches Priestertum. Sie sind alle in Weiß angezogen, als seien Sie bereit, zur Arbeit zu gehen. Jetzt ist es auch Zeit, zur Arbeit zu gehen. Was für ein bemerkenswerter Anblick dies doch ist. Das Konferenzzentrum ist bis auf den letzten Platz gefüllt und unsere Worte werden in alle Welt übertragen. Dies ist vermutlich die größte Zusammenkunft von Männern des Priestertums, die je stattgefunden hat. Ich beglückwünsche Sie, Brüder, dass Sie heute Abend anwesend sind. Vor kurzem habe ich im Fernsehen ein Konzert des Männerchors der BYU gesehen. Er sang ein bewegendes Stück mit dem Titel Erhebt euch, Männer des Herrn. Es wurde 1911 von William P. Merrill geschrieben und eine Version davon findet sich in unserem englischen Gesangbuch. Ich kann mich aber nicht erinnern, das jemals gesungen zu haben. Der Text gibt den Geist alter Kirchenlieder aus England wieder, die von Charles Wesley und anderen geschrieben wurden. Der Text lautet, Erhebt euch, Männer des Herrn, Was niedrig ist, das sei euch fern, mit Seele und Herz und Sinn und Kraft dient eurem König und Herrn. Erhebt euch, Männer des Herrn, vereint in gebündelter Macht und führt zum Licht die Bruderschaft, beendet die finstere Nacht. Erhebt euch, Männer des Herrn, die Kirche auf euch vertraut, zu vollbringen ihr großes Werk. Erhebt euch, errichtet und baut. Erhebt euch, Männer des Herrn, folgt seinen Spuren gern, als Brüder von Gottes Sohn. Erhebt euch, Männer des Herrn. Die heiligen Schriften sind in ihrer Anwendung für uns, liebe Brüder, ganz klar. Nephi zitiert beispielsweise Jesaja mit den Worten: Oh, dass du auf meine Gebote gehört hättest, dann wäre dein Friede gewesen wie ein Fluss und deine Rechtschaffenheit wie die Wogen des Meeres. Lehis Worte sind wie ein Schlachtruf für alle Männer und Jungen des Priestertums. Er sagte mit großer Überzeugung: Erwacht, meine Söhne, legt die Waffenrüstung der Rechtschaffenheit an, schüttelt die Ketten ab, womit ihr gebunden seid, und kommt hervor aus dem Dunkel und erhebt euch aus dem Staub. In dieser großen Versammlung heute Abend gibt es keinen Mann, keinen Jungen, der nicht sein Leben verbessern kann. Und auch das muss geschehen. Schließlich tragen wir das Priestertum Gottes. Wenn wir Jungen sind, die das aaronische Priestertum empfangen haben, dann haben wir Anspruch auf den Dienst der Engel, dass sie uns führen und leiten und segnen und beschützen. Das ist etwas sehr Bemerkenswertes und Wunderbares. Wenn uns das melchisedekische Priestertum übertragen worden ist, haben wir die Schlüssel des Reiches Gottes empfangen, die ewige Mächte mit sich bringen. Von diesen sprach der Herr, als er seinen Jüngern die Hände auflegte. Dieses Priestertum bringt die große Verpflichtung mit sich, seiner würdig zu sein. Wir können uns keine unreinen Gedanken erlauben. Wir dürfen nichts mit Pornografie zu tun haben. Wir dürfen uns niemals des Missbrauchs irgendeiner Art schuldig machen. Wir müssen uns über all dies erheben. Erhebt euch, Männer des Herrn, und lasst dies alles hinter euch. Dann wird der Herr euch führen und stützen. Der Prophet Jesaja hat gesagt: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Ja, ich mache dich stark. Ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Es scheint einigen von euch jungen Männern zu gefallen, euch schluderig zu kleiden. Das ist für junge Männer, das ist ein sehr delikates Thema, aber es ist für junge Männer, die zum heiligen Priestertum Gottes ordiniert sind, unpassend. Unsere Sprache passt manchmal zu unserer Kleidung. Wir erlauben uns Gotteslästerung, missbrauchen den Namen des Herrn. Gott hat ganz klare Worte dagegen gesprochen. Ich bin sicher, dass Sie diese Geschichte von Präsident Spencer W. Kimball gehört haben, aber ich nehme mir die Freiheit, sie zu wiederholen. Er musste sich einer Operation im Krankenhaus unterziehen. Ein junger Krankenpfleger hatte ihn auf eine Krankenliege gelegt und fuhr ihn zum OP. Als sie in den Aufzug kamen, stieß der Krankenpfleger mit der Liege an und fluchte unter Verwendung des Namens des Herrn. Präsident Kimball sagte nur halb bei Bewusstsein: Bitte, bitte, das ist mein Herr, dessen Name sie da schmähen. Es war einen Augenblick lang totenstill. Dann flüsterte der junge Mann mit kleinlauter Stimme: Es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema lenken, das mir große Sorgen macht. Durch Offenbarung hat der Herr angeordnet, dass sein Volk so viel Bildung wie möglich erlangen soll. Er hat sich auch da sehr deutlich ausgedrückt. Aber es findet eine besorgniserregende Entwicklung statt. Bruder Rolf Kerr, Bildungsbeauftragter der Kirche, hat mir mitgeteilt, dass in den Vereinigten Staaten fast 73% der jungen Frauen einen Sekundarabschluss machen, gegenüber nur 65% der jungen Männer. Jungen brechen sehr viel häufiger die Schule ab als Mädchen. Etwa 61% der jungen Männer schreiben sich unmittelbar nach dem Sekundarabschluss an einer Hochschule ein, gegenüber 72% der jungen Frauen. 1950 waren 70% derjenigen, die sich für Hochschulen einschrieben, männlich und 30% weiblich. Für 2010 wird vorausgesagt, dass etwa 40% männlich und 60% weiblich sein werden. Frauen haben seit 1982 jedes Jahr mehr Bachelor-Titel erworben als Männer und seit 1986 mehr Master-Titel. Diese Statistiken zeigen deutlich, dass die jungen Männer von den jungen Frauen überflügelt werden, was ihre Ausbildung betrifft. Daher sage ich zu euch jungen Männern, erhebt euch und bringt die nötige Disziplin auf, um Bildungsmöglichkeiten zu nutzen. Wollt ihr ein Mädchen heiraten, dessen Ausbildung der euren weit überlegen ist? Wir sprechen davon, unter dem gleichen Joch zu sein. Das lässt sich wohl auch auf die Frage der Ausbildung beziehen. Darüber hinaus wird euch eure Ausbildung helfen, besser in der Kirche zu dienen. Vor einigen Jahren wurde eine Studie durchgeführt, die darauf hinwies, dass eine höhere Bildung auch größeren Glauben und mehr religiöses Engagement mit sich bringt. Ich habe bereits die Pornografie angesprochen. Sie kann leicht zu einer Sucht der schlimmsten Art werden. Ich möchte einen Brief vorlesen, den ich von einem Opfer erhalten habe. Ich zitiere den Brief. Ich möchte Ihnen etwas erzählen, was ich niemandem anders habe erzählen können. Ich bin männlich, 35 Jahre alt. Seit ich erwachsen bin, war ich die meiste Zeit süchtig nach Pornografie. Ich schäme mich sehr, das einzugestehen. Aber meine Sucht ist weitgehend ebenso real wie die eines Alkoholikers oder eines Rauschgiftsüchtigen. Ich schreibe Ihnen dies vor allem, um Ihnen zu sagen, dass die Kirche den Mitgliedern gar nicht streng genug raten kann, Pornografie zu meiden. Zum ersten Mal gezeigt wurde mir solches Material, als ich noch ein Kind war. Ich wurde von einem älteren Vetter sexuell belästigt und mit dem pornografischen Material wollte er mein Interesse wecken. Ich bin überzeugt, dass dies, nämlich schon als Kind Sex und Pornografie ausgesetzt gewesen zu sein, die Ursache meiner heutigen Sucht ist. Es ist geradezu widersinnig, dass diejenigen, die das Geschäft mit der Pornografie unterstützen, behaupten, es gehe dabei um Meinungsfreiheit. Ich bin nicht frei. Ich habe meine Entscheidungsfreiheit verloren, weil es mir nicht gelungen ist, dies zu überwinden. Für mich ist es eine Falle, aus der ich mich nicht zu befreien kann. Bitte, 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 flehen Sie die Brüder in der Kirche an, die Quellen pornografischen Materials nicht nur zu meiden, sondern auszutilgen. Neben dem Offensichtlichen wie Büchern und Zeitschriften müssen Sie das Bezahlfernsehen für Kinofilme zu Hause abschalten. Ich kenne viele, die diese Dienste nutzen und behaupten, dass sie das Schlechte ausblenden können, aber das stimmt nicht. Ich zitiere weiter. Pornografie und Perversion sind so alltäglich in unserem Leben geworden, dass die Quellen dieses Materials überall zu finden sind. Ich habe Pornohefte am Straßenrand und im Müll gefunden. Wir müssen mit unseren Kindern sprechen und ihnen erklären, wie schlecht dies alles ist. Wir müssen sie auffordern, ihren Blick nicht darauf zu richten, wenn es ihnen unter die Nase kommt. Schließlich, Präsident Hinckley, bitte ich Sie, für mich und andere in der Kirche zu beten. Vielleicht so sind wie ich, damit wir den Mut und die Kraft haben, dieses schreckliche Leiden zu überwinden. Ich kann nicht mit meinem Namen unterschreiben, und ich hoffe, dass Sie das verstehen. Der Computer ist ein wunderbares Gerät, wenn er auf die richtige Weise genutzt wird. Aber wenn man ihn nutzt, um sich mit Pornografie zu befassen, wenn er für sogenannte Chatrooms oder andere Zwecke genutzt wird, die zu schlechten Angewohnheiten oder schlechten Gedanken führen, dann muss man genug Selbstdisziplin besitzen, ihn abzuschalten. Der Herr hat verkündet, merzt das Übeltun aus, das unter euch vorhanden ist, heiligt euch vor mir. Diese Worte sind unmissverständlich. Er sagt weiter, die Elemente sind die Wohnstätte Gottes. Ja, der Mensch ist die Wohnstätte Gottes, nämlich ein Tempel. Und welcher Tempel auch immer entweiht wird, jenen Tempel wird Gott zerstören. Es gibt hier keine Mehrdeutigkeit. Der Herr hat ganz deutlich gesagt, dass wir für unseren irdischen Körper sorgen müssen und alles meiden müssen, was ihm schaden könnte. Der Herr hat uns allen eine große Verheißung gegeben, nämlich, sei demütig, dann wird der Herr, dein Gott, dich an der Hand führen und dir auf deine Gebete Antwort geben. Und weiter, Gott wird euch durch seinen Heiligen Geist, ja, durch die unaussprechliche Gabe des Heiligen Geistes, Erkenntnis geben, die vom Anfang an der Welt bis heute nicht offenbart worden ist. Es täte uns allen gut, uns mit dem Leben des Herrn zu befassen und seine Worte und Taten nachzuahmen. Es täte uns ebenfalls gut, uns mit dem Leben des Propheten Joseph Smith zu befassen. Von seinem Beispiel kann jeder von uns viel über sein eigenes Verhalten lernen. Brüder, ich bezeuge die Wahrheit dieser ewigen Werte. Ich bezeuge, wenn wir uns bemühen, unser Leben besser zu machen, dann werden die Ergebnisse sichtbar werden. Gott segne Sie, einen jeden von Ihnen, meine lieben Brüder. All dies bezeuge ich, demütig und dankbar, im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
our holy Father.
Heiliger Vater, du weißt, wie sehr wir dich lieben. Wir, deine Brüder, in Kollegien und Versammlungen in aller Welt sind heute Abend vereint und hören zu und reagieren auf die prophetischen Worte, die wir empfangen und verspürt haben. Im Herz und auch im Geist sind wir durch die Musik berührt worden, die uns eingeladen hat, unser Herz zu öffnen. Wir sind vereint in einer Sprache, die wir alle verstehen, in der Sprache deines Heiligen Geistes.
For these living oracles,
wir danken für diese lebendigen Sprachrohre, die uns heute unterwiesen haben. Segne uns als Brüder im Priestertum, dass wir dem Beispiel folgen, das unser geliebter Prophet Präsident Gordon B. Hinckley uns im Dienst vorgibt, dass wir in gleicher Weise vom Geist empfangen mögen, wie Präsident Thomas S. Monson und Präsident James E. Faust. Erhalte ihr Leben. Mögen sie weiter so gütig sein, wie sie es gezeigt haben und wie sie es uns geben. Wir sind ihnen dankbar und wir sind jedem im Kollegium der 12 Apostel dankbar. Wir wissen, dass wir in schwierigen Zeiten leben, aber wir erkennen auch die Gabe deines Sohnes Jesus Christus, das Sühnopfer für diese Welt. Mögen wir der Vorzüge gerecht werden, die wir seinem Sühnopfer verdanken. Denn wir wollen nur dir, Herr, dienen. Segne uns mit dem Wunsch, uns zu ändern, wo Änderung notwendig ist. Stärke die Bischöfe und die Berater der jungen Männer und vor allem möge dein Geist in jedes Haus einziehen und es durchwehen, damit die jungen Männer in den Kollegien und in den Familien Fortschritt machen und glaubenstreu sind. Wir sind dankbar, dass die Tugenden des Priestertums ein Banner für die Welt sein können. Mögen wir bei diesem glaubenstreuen Bemühen vereint sein. Möge unser Herz weiterhin erfüllt werden von allem, was wir heute Abend gehört haben, als wir zusammen waren. Das ist unser demütiges Gebet. Im Namen Jesu Christi. Amen.